wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, was ist denn das schlechteste Geschäft, das du jemals abgeschlossen hast, Mike?
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Zack.
One man free.
Ey, fantastisches Oberteil, Mike. Großartig.
Gell, dachte ich, ich kann heute mal punkten bei dir.
Ich bin absoluter Fan. Na, wie geht's dir? Geht's dir endlich wieder besser?
Ja, na, ich hab noch ein bisschen zu kämpfen mit der Bronchitis, aber geht schon, ja. Ja, ist jetzt so die Erholungswoche.
Da wirst du dich jetzt räuchelnd sozusagen durch unser Programm heute durchschleppen, weil im Grunde bist du heute der Leistungsträger, ne? Also ich.
Ja, ja, ich bin
nur Gast.
Ja, also ich hoffe beim Röcheln, man merkt hoffentlich nicht mehr so sehr, wenn ich spreche oder irgendwie, dass ich eine zu Nase hatte oder irgendwas, aber wir haben das durch unsere Veröffentlichungspolitik ja ganz gut, wie soll man sagen, verschleppt, dass ich eine Woche außer Gefecht war, ne?
Ja, also wir machen ja im Grunde immer das, was uns gerade in den Sinn kommt und wir nehmen da ja auch keine Rücksicht auf die Leute, die sich was wünschen.
Also eigentlich könnten wir eine amerikanische Regierung sein, ne?
Zack, ey, du bist ja doch wieder richtig fit.
Also. Oder eine US-amerikanische, sagen wir mal. Ja. Ah. Was hast du da so in letzter Zeit analytisch zu tun gehabt mit unserem Donald und Co.?
Ach, ich finde das ganz interessant, weil ich habe gestern im FAZ-Podcast, wo ich letztes Mal wieder zu Gast war, liebe Grüße an dieser Stelle, habe ich einen Experten gehört, der gesagt hat bezüglich dieses Vorfalls im Oval Office, naja, für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass die USA in der NATO bleiben, noch viel größer geworden, weil Trump ja sozusagen jetzt die NATO gestärkt hat. Wenn man überlegt, wie viele 100 Milliarden jetzt allein in Europa mehr in Rüstung investiert werden, ist die NATO ja jetzt quasi mit einmal unfreundlich sein vor der Kamera um ein Vielfaches stärker geworden. Also
ja gut, also unfreundlich sein ist schon ein bisschen euphemistisch, ne? Das ist schon klar, aber
also wenn man das auf dieser Dealmaker-Perspektive betrachtet, muss man sagen, hat er einfach einen ziemlich guten Deal abgeschlossen, ne? Also er kriegt sein Rohstoffabkommen, die Ukraine ist unterwürfig, Europa rüstet auf. Also, was soll ich sagen? Er hat, also mal aus dieser Perspektive gesehen, hat er seine Ziele erreicht. Dass das jetzt langfristig gesehen für die USA nicht gut ist, ja, weil die dadurch ihre Softpower verlieren, weil das für die ja wichtig ist, Europa im Grunde abhängig zu halten und klein zu halten, als Kleinkind sozusagen, denen die Schuhe selber zuzubinden, damit sie nicht selber lernen, wie es geht. Das wird er nicht verstanden haben, aber aus seiner Dealmaker-Perspektive 100% Gewinn.
Ich glaube, das ist ja auch das, was eigentlich für alle Beteiligten, die da wie bei so einem Unfall drumherum stehen, am unerträglichsten ist, dass da solche Anencephalons wie Trump und Vance da irgendwie denken, sie sind die großen Triumphatoren in so einer Situation, ne, wo das wirklich nur ganz knallhart kapitalistisch bis zur nächsten Bilanzrunde gedacht ist, so ungefähr, ne? Das ist schon, aber natürlich ist das auch ein Weckruf gewesen für viele Leute, also wie gesagt, das Verhältnis zum Beispiel gerade zwischen dem globalen Westen und den USA als Führungsmacht, hat mich oft immer daran erinnert, wie früher die Sowjetunion als Hegemonialmacht im Ostblock so war. Und wenn da jetzt nun mal so die Verkleidung abfliegt und also man kann ja nicht so naiv sein und denken, dass US-Präsidenten und US-Regierungsbeamte und Diplomaten nur diplomatisch verklausuliert mit Empfängerländern und Einflusssphären nicht genauso hinter verschlossenen Türen geredet haben, wie das der Trump jetzt vor laufenden Kameras gemacht hat.
Und dementsprechend, ne? Eigentlich nochmal positiv, ne? Also muss ich jetzt mal bin ich jetzt mal Advocatus Diaboli, dass man das mal auf der öffentlichen Bühne gesehen hat, wie es eigentlich ablaufen könnte. So hinter verschlossener Tür. Ja, ich meine, jetzt haben die halt in den Staaten so einen Boris Jelzin sitzen, ne? Der so ein bisschen diesen Madman-Ansatz rein.
Ja, ja, natürlich, aber sich auf diesen Madman Anstrich, sowas einzubilden, das ist halt das, was ich unerträglich finde. Ne? Da denkt dann wirklich, er ist der genialste Stratege aller Zeiten. Dabei gibt es halt wirklich nur irgendwie so einen Hofstaat um ihn herum, der da versucht, die Scheiße zu kitten und zusammenzufegen. Und
typische CEO-Mentalität, oder?
Klar, ne? Also, aber dass er der Elefant im Porzellanladen ist und dann nicht der große Gestalter oder so, das ist ja jemand wie Trump ist ja überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie so zu erfassen. Diese Politiker gewordene Version von Julian Reichelt, ne? Also J.D. Vance, das ist auch völlig, völlig unerträglich. Also wie man diesen amerikanischen politischen Opportunismus so auf den Gipfel treiben kann wie dieser Mann. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ne? Also
ich finde ihn als Figur auch so skurril, weil der ja wirklich auf einer ganz anderen Seite früher stand und ganz anders unterwegs
war. Ja, also
ein kleiner, dicker Emo irgendwie, der...
Da ist auch von Hitler-Vergleich von Trump zu Standing Ovations bei den letzten Reden. Ne? Also das ist wirklich, das ist das, was ich meine. Ne? Diese absolute Flexibilität im Angesicht von Machtoptionen, das ist gleichsam faszinierend und abstoßend, ne, in diesem Politikzirkus. Also da ist, weiß ich nicht, ein Drehbuchautor von House of Cards oder so, was wollen die noch irgendwie machen? Also das ist ja von der Wirklichkeit so überholt.
Absolut, ne? Also das wollte ich gerade auch sagen. Mike, was meinst du? Ist er ein Schoßhündchen von Trump oder will Trump ihn als Nachfolger aufbauen? So quasi der Medvedev von Trump?
Ich glaube nicht, dass Trump über einen Nachfolger nachdenkt. Schon eher, wenn dann im Sinne so von Medvedev-mäßig, ne? Dass er große Donald hinterher immer noch irgendwie so die Zügel in der Hand hat. Und das ist dann das, wo es dann in einigen Jahren interessant werden wird, ne? Weil in der Rolle sieht sich J.D. Vance ganz bestimmt nicht, ne? Also der hat einfach nur rechtzeitig kapiert, dass mit Opportunismus gegen Trump er nicht vorankommen wird, er nicht dahin kommt, wo er hinkommt und dass er diese Zwischenstufe des Speicheleckens und des Wingman braucht, um da lange genug in der Machtoption zu sein. Ne? Und das wird im Hintergrund noch ein ganz, ganz großes Hauen und Stechen, ne? Weil das ist sicherlich nicht nur J.D. Vance, der danach irgendwie ausgreift. Und ich bin mir relativ sicher, dass der auch noch früh genug, vielleicht eher als wir alle denken, merken wird, dass politische Partner und Weggefährten Trump völlig scheißegal sind. Ne? Also das sind ja keine Kategorien, in denen Trump denkt, wie Loyalität oder Verbundenheit oder sowas. Ne?
Deswegen interessant, dass das so lange schon mit Musk funktioniert, oder?
Ja gut, also Musk ist natürlich schlau genug, die Knöpfe zu drücken, die er da irgendwie drücken muss und ist auch in den richtigen Momenten nicht im Weg, ne? Ja, so eine situativ bedingte Intelligenz muss man da ja Elon Musk durchaus zustehen, ne? Und wie soll ich sagen, also in Business-Regionen jetzt irgendwie Großpartnerschaften und Projekte vorantreiben oder so, da wird das Eis ja immer etwas dünner für Elon Musk, ne? Weil natürlich auch die Investoren bei seinen Projekten, keine Ahnung, ist ja nicht der einzige Eigentümer von Tesla zum Beispiel und so, ne? Da rumort es jetzt schon. Ne?
Deshalb der Umsatz vor allen Dingen in Europa ist massiv eingebrochen. Ne? Also Europäer haben Gott sei Dank keinen Bock mehr auf Tesla. Der Absatz von Tesla-Fahrzeugen, vor allen Dingen in Europa, der ist massiv zurückgegangen. Hashtag Swastika.
Swastika, ja. Ich habe jetzt schon Fotos gesehen von Leuten, die mit entsprechenden Logos und so jetzt ein Tesla in Audi umgebastelt haben und so, sieht von hinten gar nicht so scheiße aus. ja klar, aber das ist natürlich trotzdem, sage ich mal, in der Gesamtbilanz für Elon Musk, ja, also glaube ich, relativ zu vernachlässigen. Ne? Es ist ja nicht so, dass er nicht trotzdem da an anderen Fronten irgendwie Geld verdienen kann. Aber ich warte auch auf den Tag, also ich denke, dass dieses Zweckbündnis auch nicht ewig halten wird. Ne? Also solche Charaktere vertragen sich nicht ewig zusammen im Sandkasten, wenn sie spielen. Also das ist eigentlich vorprogrammiert. Ne? Also das sind ja Zweckbündnisse, die jetzt nicht irgendwie auf Sympathie beruhen.
Ne? Aktuell wirkt es halt noch so, als ob Trump die Zügel in der Hand hat. Aber ich frage mich, ob das wirklich so ist, gemessen an den ganzen Tech-Oligarchen, die da dahinter stehen. So einem Bezos oder einem Musk quasi, ob Trump wirklich, also in so einer Dystopie stellt man sich natürlich vor, dass dann diese sinistren Herren dahinter stehen und die Fäden spielen lassen. Hier ist es ja eher so, der Typ in der Mitte zerhaut einfach alles und sagt, wo es lang geht. Ich glaube nicht, dass das lange so bleibt, dass der Präsident da so viel zentrale Macht noch ausüben kann.
Also so dumm ist Donald Trump nicht. Ich glaube, es reicht Donald Trump, wenn die Welt denkt, dass er diese Macht hat. Ne? Also das reicht für seinen Narzissmus, das reicht für sein Ego. Er selber weiß, glaube ich, ganz genau, wer da die eigentlichen Drähte zieht und dass da selbst eine Familie Trump ein ganz, ganz kleines Licht ist. Ne?
Meinst du? Also meinst du, es ist so oder wird es erst so?
Nein, ich denke, es ist so. Also das ist dem schon bewusst. Und ich glaube, es reicht, dass die ganze Welt denkt, dass er die großen Eier hat irgendwie. Aber ich glaube, ihm sind die Strukturen schon klar. Ne? Und solange er da irgendwie machen kann, was er will, als König vom Tech-Adels Gnaden, ne? Von den Kurfürsten sozusagen. Deswegen, Trump ja, verdient da mal ein paar Millionchen hier, ein paar Millionchen da oder so. Ne? Das reicht natürlich aus, um schon von der Kleptokratie zu sprechen. Ne? Also in solchen Strukturen bewegen wir uns ja. Also muss man sich ja vorstellen, ein Präsident mit eigenen Kryptowährungen und so weiter. Ne? Das ist ja what the fuck. Ne?
Da wird also, auch gerade gegen Milley wird gerade ermittelt. Wegen einem Krypto-Scam.
Naja, also wie gesagt, das ist eine ganz moderne Form von Kleptokratie ist das. Ne? Also um was anderes geht es da gar nicht.
Aber wenn die Menschen selbstständig sich entscheiden, so blöd zu sein, ihr Geld da reinzustecken, in diese Kryptowährung von diesen Leuten, ist es dann wirklich vergleichbar mit einer Person, die in politischer Macht sich selbst irgendwelche Staatsaufträge oder sowas zuschustert, was er ja auch macht, hat er ja beim ersten Mal schon gemacht. Aber also, ich finde, das ist nochmal eine andere Art von Scam. Das hat weniger mit der Kleptokratie zu tun, als mit dem Ausnutzen dieser hervorgehobenen Position.
Also das würde ich unter Kleptokratie mit subsumieren. Ne? Also
das ist ja quasi wie, was weiß ich, Ablasshandel im Mittelalter. Die Leute geben dem Geld für nichts.
So. Ja, natürlich, nur beim Ablasshandel, da haben sie ja wirklich dran geglaubt. Ne?
Ja, sie glauben ja auch an den Kryptocoin, dass sie dadurch Millionäre werden. Das ist, weißt du, das in den Himmel kommen, es hat sich einfach ideengeschichtlich verändert, ne? Das in den Himmel kommen in dem nächsten Leben war früher, jetzt ist es in den Himmel kommen im irdischen Leben und das bedeutet Millionär werden.
Ja,
so hat sich das gewandelt. Ne? Man strebt nicht mehr nach dem Ideellen, nach dem irdischen Jammertal, sondern das irdische Jammertal soll sozusagen.
Die Möhre vor der Nase, natürlich, klar. Jetzt kann man den Leuten natürlich mangels, wie soll man sagen, reeller Perspektiven nicht mal den amerikanischen Traum verkaufen. Ne? Also, dass ein Einzelverdienerhaushalt sich ein Auto und ein Haus leisten kann in USA und so weiter und die Kinder dann irgendwann mal aufs College gehen können mit einem Kredit oder so. Also dieser Traum ist für ganz, ganz viele Leute weggefahren. Deshalb verspricht man denen jetzt halt im Internet Abkürzungen zum Millionär zu werden. Klar, ich sag mal, bei diesen Scam-Maschen oder so, da verdienen ja ganz große andere Vermögensmassen irgendwie mit. Ne? Ich kann mir jetzt nicht denken, dass da irgend so ein Kartoffelbauer in Idaho, der gerade nicht auf sein Feld kann, weil er seine Pflanzen eine Woche lang tot gespritzt hat und stattdessen sich mit Kryptowährung beschäftigt, dass der da irgendwie die Mittel hat, da groß zu investieren. Ne? Klar, es ist Volksverarsche. Also insofern finde ich deinen Vergleich mit dem Ablasshandel eigentlich ganz interessant. Ne? Also natürlich, solche Kryptowährungen, das ist nichts anderes als ein großes Schneeballsystem. Je schillernder und spontaner die Kryptowährung ist, umso mehr natürlich. Ne? Da gibt es natürlich auch etablierte und nicht etablierte Währungen, aber es ist schon
nee, also es geht ja ganz konkret um diese Coins, diese Scam-Coins, die da, was weiß ich, Melania-Coin beispielsweise, wirklich konkret auf die Präsidentenfamilie dazu geschnitten ist und die dann gerugpullt wurde.
Die wurde ja gleich nach dem großen Erfolg des ersten Trump-Coin irgendwie gleich nochmal hinterhergeschossen, ne? Weil man einfach noch gieriger war und... Also das ist, wie gesagt...
Es geht um hunderte Millionen, Mike. Das ist kein Spaß, wo man mal so ein bisschen Geld verdient, sondern da geht es um tektonische Verschiebungen von Vermögen. Ne? Also das ist unklar.
Ja, aber in der Welt dieser Tech-Kurfürsten, wie ich sie vorhin genannt habe, sind das natürlich trotzdem Peanuts, ne? mit denen sich Trump... mal austoben kann und ein bisschen was verdienen kann, vielleicht ein paar Steuerschulden abtragen kann oder so weiter, aber das ist ja nicht die eigentliche Agenda und die Perspektiven, die da dahinter stehen. Ne? Es geht
wenn du 100 Millionen hast, kannst du da draus natürlich auch ein paar Milliarden machen. So, ne? Also es muss ja irgendwo. Der Punkt ist, wenn da so ein Kartell oder so eine Gruppe von Leuten einfach jetzt sozusagen einen Zugang zu unlimitiertem freien Geld gefunden hat, dann kann sie mit diesem Geld, das sie da verdient, natürlich auch ganz andere Geschäftspraktiken entwickeln. Ich habe jetzt gestern erst oder vorgestern einen Beitrag über OnlyFans gesehen. Die Plattform ist mit ein paar Millionen aufgebaut worden und macht jetzt zig Milliarden Umsatz im Jahr. Und das meiste davon ist Gewinn, weil es fast nichts kostet. So für den Plattformbetreiber. Ne? Dementsprechend mit einem gewissen Grundstock an Kapital kannst du ja schon wieder irrsinnige Dinge tun. Und wenn du quasi so einen Shortcut zu zig Millionen gratis Geld hast, dann wer weiß, wohin das snowballt. Wenn schon die Grundlage deines Vermögens auf Betrug basiert, riesig öffentlich wahrnehmbaren Betrug, weißt du ja, dass du genauso weitermachen kannst.
Ja, aber Entschuldigung, also das ist ja das, was wir als Finanzwirtschaft bezeichnen, ne? Im Gegensatz zur Realwirtschaft. Also das ist seit Jahrzehnten das Rückgrat des Finanzkapitalismus, dass da aus nichts irgendwie Geld erfunden wird mit Derivaten, mit bestimmten Wetten und so weiter. Also solche Geschäftsmodelle ist nichts anderes als irgendeine neue, hochriskante Finanzwette, die von irgendwelchen Idioten in einem Bankentower ausgedacht wird und wofür Zertifikate ausgegeben werden. Also das ist ja schon ganz, ganz lange. Ganz, ganz lange gang und gäbe. Das absolut Neue ist, dass da Präsidenten und Regierungsmitglieder zuvorderst mit am Tisch sitzen und ihr Gesicht dafür hergeben.
Ne? Ich glaube, das, was besonders daran ist, ist die hohe Frequenz, mit der das jetzt stattfinden kann, weil jeder Einzelne mittlerweile quasi vom Sofa aus sein Geld verlieren kann. So, er sitzt mit seinem Handy da, packt das rein, ist weg. So, und ich glaube, das ist in den 80ern oder so war das noch nicht so einfach, weil da musstest du zu deinem Bankberater gehen und dich direkt vor Ort von dem bescheißen lassen. Und jetzt bist du halt völlig ungehindert, das rund um die Uhr zu tun. Und dadurch ist diese Form des Betrugs noch viel krasser geworden. Ja, und viel weniger verklausuliert. Also generell, ich glaube, einer der größten Coups der Finanzwirtschaft war, Trading-Apps zu entwickeln. Also, dass du quasi Zugriff auf 100% des Vermögens hypothetisch haben kannst, der Leute, weil es ja doch schon eine etwas ist, was die, also irgendwie so eine Hürde ist, die da existiert, in den Markt zu investieren, wenn du mit irgendjemandem konkret dich da ransetzen musst und das konkret festlegen musst und so weiter und so fort und nicht einfach nur, ich tippe einen Betrag ein, drücke auf Senden und das Geld ist investiert. Ja. Also ich glaube, das Ausmaß dessen, was das bedeutet hat für die Börse und für den Aktienmarkt, das ist den Leuten gar nicht bewusst. Und ich beobachte das ja, ich bin ja nur auch investiert, ich beobachte das auch Tag für Tag und denke mir so, es ist keine Ahnung, ob das früher anders war, aber es so viele Veränderungen von Trends sind einfach nur basierend auf Ängsten und Hypes und irgendwelchen Nachrichtenmeldungen, die wo du weißt, dass es nicht zu einer Kursveränderung führen dürfte, was trotzdem zu einer Kursveränderung führt. Und ich glaube, dadurch, dass so viele Privatanleger auch da drin mitspielen in dem Markt, ist das alles irgendwie völlig irrational geworden. Und du kannst als Value-Investor, bist du relativ angeschmiert heutzutage, glaube ich.
Ja, also die Irrationalität, die hängt von der Größe deines Vermögens ab, ne? Also wenn du Warren Buffett bist oder so, dann kannst du den Aktienmärkten durchaus Rationalitäten abgewinnen und hast da die Polster und das Sitzfleisch, bestimmte Entwicklungen abzuwarten und reinzugehen und mal was zu riskieren und dann halt mal abzuschreiben irgendwie. Das ist schon so, aber das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich seit Jahrzehnten oder fast seit Jahrhunderten gang und gäbe am Aktienmarkt. Ne?
Dass so Panik und Gier den definieren, das ist mir völlig klar. Ich meine jetzt eher sowas wie, es kommt, wie damals bei Adidas mit Kanye West. Kanye West steigt die trennen sich mit dieser Yeezy-Kooperation und Kanye West, das ist dann halt so ein Thema und geht durch die Medien. Obwohl der Typ ja eigentlich damals schon durch war und der Aktienkurs sackt massiv ein. Weiß ich deswegen, weil ich das als Anlass genommen habe, Adidas Aktien zu kaufen. Und seitdem ist Adidas eine meiner besten Positionen. Also es war vorhersehbar, dass es zwar natürlich ein Ausmaß hat am Umsatz schon nicht unbedeutend ist, aber trotzdem nichts mit diesem massiven Juggernaut an Firma irgendwie machen kann. Ja, und dass die Popularität von Kanye West natürlich dazu geführt hat, dass das eine krasse Story ist und dass das bei vielen irgendwie Angst produziert hat. Und im Grunde, ich persönlich investiere immer nur dann, wenn ich weiß, die Leute haben gerade Angst und dann gehe ich rein. Also wenn Kurse zusammenbrechen, ist der Moment, wo ich reingehe. Weil diese Irrationalität, die den Markt mittlerweile hochfrequent irgendwie ergriffen hat, das ist quasi wie so ein Rabatt.
Für die Art von Aktiengeschäft, wie du sie betreibst, wie du es betreibst von der Frequenz her, ist das ja auch die völlig richtige Vorgehensweise. Ne? Das ist ja auch kein Geheimnis, dass die meisten Privatinvestoren so handeln. Aber diese ganze Volatilität, dieses ganze Nervössein, dieses ganze Zusammenzucken, Reagieren auf Neuigkeiten und so weiter, das hat natürlich mit anderen Handelssphären zu tun. Ne? Das sind institutionalisierte Trader und Vermögensmassen, die solche kleinen Sachen als Anlässe nehmen müssen, um ihren täglichen, wöchentlichen und monatlichen Gewinn einzufahren. Mit den Finanzmassen
dieses dieses Hochfrequente, ist das definiert durch den Einzelanleger oder ist das sogar Teil des Gesamtmarktes?
Das ist ein kompletter Parallelmarkt, zu dem Leute wie du und ich und normale Anleger keinen Zugang haben. Ne? Das sind Algorithmen und Rechenmaschinen, die innerhalb Bruchteilen von Sekunden Aktienpakete hin und her traden. Das sind technische Voraussetzungen, zu denen wir überhaupt keinen Zugang haben.
Absolut, das sehe ich genauso. Die Frage ist, ist der Impuls, den der Privatinvestor gibt, der Anlass für diese Maschine, sich in Gang zu setzen? Also 100.000 Leute lesen, oh nein, Yeezys gibt es jetzt nicht mehr bei Adidas, ich muss sofort meine Adidas-Aktien verkaufen. Der Computer realisiert, es gibt einen Verkaufsdruck, jetzt raus aus dem Portfolio. Also führt diese Irrationalität des Privatanlegers dazu, dass sich die Märkte anders verhalten.
Ja, seitdem. Die Irrationalität des Privatanlegers, einiger Privatanleger oder vieler Privatanleger, liegt ja darin, dass die versuchen zu denken, wie die Nachrichten bei Finanzen.net oder beim Manager-Magazin irgendwie drin sind oder so. Aber das sind überhaupt nicht die Strategien, die ich als Privatanleger fahren sollte, weil ich dann immer hinten dran bin. Ne? Diese Meldung, Achtung, der Aktienkurs geht runter. In dieser Meldung stehen für institutionalisierte Trader schon hunderte von Aktien hin und her Verkäufen wieder in dieser einen Bewegung, die ich wahrnehme, wo ich mir überlege, oh, soll ich kaufen, soll ich nachkaufen, soll ich lieber verkaufen, nehme ich lieber Gewinn mit oder irgendwas. In dieser einen Überlegung, in dieser einen Meldung, der Hip-Hopper hat Quatsch gebaut und kann deshalb die Marke nicht mehr unterstützen. In der Meldung sind schon hunderte von Trading-Tatbeständen enthalten bei institutionellen Anlegern. Das ist eine völlige Parallelwelt. Und das ist ja auch bei Aktienemissionen. Wenn Aktien neu ausgegeben werden oder Unternehmen an die Börse gehen und so weiter, wird diese Parallelwelt ja ganz besonders deutlich, weil dort werden dann institutionelle Anleger Aktienpakete vergeben, auf die Privatanleger überhaupt keinen Zugriff haben. Mhm. Ne? Also das ist das sind völlige Parallelwelten, die nebeneinander laufen und aber auch rein gar nichts miteinander zu tun haben. Ne? Und ein Privatanleger, der genauso denken will wie ein institutioneller Anleger und dieses ganze Gelaber und Gesülze aus irgendwelchen Magazinen oder irgendwelchen Möchtegern-BWL-Seminaren dazu oder Volkswirtschaftsseminaren dazu anwenden will, der ist verloren. Das ist völliger Quatsch, weil so kann man als Privatanleger an der Börse nicht agieren. Und lass ihn Finanzhai sein, wie er will, er ist trotzdem Kult. Also ganz viele schlaue Sachen dazu sagt immer Warren Buffett. Ne? Also auch wenn er gerade an seine Anfänge sich immer erinnert und so weiter. Und da kann man ganz viele schlaue, ganz grundsätzliche Wahrheiten lernen von dem Mann. Ne? Also ich glaube, sich mal mit Warren Buffett und seinen Aussagen zu beschäftigen, bringt 10-mal mehr als irgendwie ein Abo von irgendeinem Manager-Magazin.
Ich denke, das ist ja auch der Goldstandard des Value-Investings und ich glaube, dass die meisten Leute ja auch die Aussagen von Warren Buffett kennen, die sich in dem Bereich befinden. Oder von wie ist der Charlie Munger, der sein Kompagnon, der hat ja auch einige kluge Dinge so gesagt. Ja, also wie gesagt, meine Frage ist da eigentlich nur, ist der Markt durch den uninformierten Einzelinvestoren, der quasi hochfrequent hin und her traden kann, je nachdem, wie ängstlich er ist, ist das sozusagen der Impuls, der den Markt an sich irrationaler gemacht hat. Ich kann es ja schlecht einschätzen, weil ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber ich beobachte das und denke mir so, ihr seid alle bescheuert.
Also ich denke das nicht. Ich denke nur, es ist ein weiteres Tool, eine Variable, ein Knöpfchen, mit dem institutionelle Anleger ihre Geschäfte machen können. Diese Masse von privaten Anlegern, die sich mit irgendwelchen Nachrichten und Trends steuern lässt, um vielleicht eigene Kursbewegungen zu kreieren oder hervorzurufen, die ich dann in meine vorbereiteten Trading-Strategien reintue. Ne? Das ist natürlich quasi die Definition von Insiderhandel, ja. Aber wer glaubt, dass es so nicht stattfindet, dann gute Nacht. Ne?
Das ist ja nun genau dieses Krypto-Coin-Ding. Also das ist ja eins zu eins das Krypto-Coin-Ding. Und die Frage, die mich umtreibt, ist, ob das im Zusammenhang mit normalen Stocks eben auch so ist. Dass eben solche einzelnen Nachrichten so eine Auswirkung haben, dass sich diese gesamte... Aber führt jetzt vielleicht auch zu weit oder geht zu tief rein?
Mike, der private Anleger ist an den Börsen nur so eine Art Stimmvieh, was irgendwie hin und her getrieben wird und dahin läuft, wo es hin soll, aus Sicht der großen Investoren und Trader. Also da braucht man sich keiner Illusion hinzugeben.
Wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, was ist denn das schlechteste Geschäft, das du jemals abgeschlossen hast, Mike?
Das schlechteste Geschäft?
Das schlechteste Geschäft, das du jemals abgeschlossen hast?
Also regelmäßig fallen mir da immer diese ganzen Comic-Zeitschriften, die irgendwelche Plastikspielzeug-Gimmicks haben, ein, die, wo mich meine Kinder quälen und quengeln, dass ich die kaufe und was danach einer Minute zusammenbauen und zwei Minuten spielen wieder am Arsch ist. Ne? Also das ist jetzt so gegenwärtig das, wo ich mir ständig verarscht vorkomme. Ich habe mal damals für mich jetzt nicht für wenig Geld ein Aktienpaket von SolarWorld gekauft. das habe ich da noch irgendwie so halbwegs abgestoßen, aber natürlich auch mit einem Haufen Verlust. Ja, da hat man so seine Lehren draus gezogen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich jemand, der gerade was Aktien angeht, einen wahnsinnig langen Atem hat. Ne? Also ich habe mich wirklich schon über manche Aktienkäufe schwarz geärgert und selbst die sind nach 10 oder 12 Jahren irgendwann so gedreht, dass es akzeptabel ist. Da hätte man das Geld sicherlich irgendwo anders gewinnbringender anlegen können in der Zeit, aber es war dann nach der Zeit zumindest nicht weg, ne? Sondern hat sich wieder halbwegs erholt. Also ich denke, am Aktienmarkt ist ganz, ganz vieles heilbar. Ne?
Genau, solange du es nicht realisierst, ist es auch kein Verlust.
Ja, eben, genau. Es ist ja, es muss einem immer bewusst sein, es darf halt wirklich auch nur Spielgeld sein. Ne? Deshalb bin ich nicht mit viel Geld im Aktienmarkt unterwegs. Ne? Also es ist wirklich eher so eine Interessenssache, um da irgendwie immer mal dran zu bleiben. Im Gegenteil, die schlechtesten Geschäfte, wo man sich am meisten ärgert, ist deshalb gar nicht das, wo erstmal dann ein Haufen Geld weg ist durch eine Kursentwicklung. Wie gesagt, das kommt irgendwann, erholen sich da fast alle Unternehmen wieder oder werden irgendwie gekauft und oder es gibt einen Squeeze-Out und du kriegst einen guten Aktienkurs von dem neuen Eigentümer oder irgendwas. Am meisten ärgere ich mich drum, wenn da eine Aktie völlig abgeht und dass man da nur 5.000 statt 50.000 Euro investiert hat. Darüber ärgere ich mich.
Das ist schlimm, oder?
Darüber ärgere ich mich meistens tatsächlich mehr, als wenn man mal 1.000 Euro investiert und verliert da 400. Ne? Mhm. Das ist in der Tat so vom Ärgergefühl her, ist ja dann kein schlechtes Geschäft. Aber ein Beispiel dafür ist die Aktien der Deutschen Börse, die ich gekauft habe. Also weil die Deutsche Börse ist ja selber auch eine Aktiengesellschaft. Mhm. Und da bin ich zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt eingestiegen. Allerdings wirklich nur mit ein paar tausend Euro. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt über die vielen Jahre, die ich die Aktie schon habe, diese Stabilität des Kurses sehe und die Kursentwicklung, ärgert man sich sehr, sehr, dass man da nicht das Zehnfache investiert hat.
Und das ist halt auch wieder so der Hinweis darauf, dass es eigentlich gar nicht um die Performance geht, sondern immer darum, wie viel Geld man am Anfang reingesteckt hat.
Ganz genau, das ist ja die Weisheit, die haben wir letztens ja schon am Anfang des Podcasts definiert, also kein Geld zu haben ist immer scheiße. Und das ist auch so eine Sache, die mich wahnsinnig ärgert, als ich als Student bei den Fußbodenlegern und Handwerkerfirmen hier in Weimar gearbeitet habe und habe die ganzen westdeutschen Unternehmen gesehen, die hier verfallene Villen aufgekauft haben und Wohnhäuser und haben die renoviert, haben im Prinzip einfach nur Fördergelder an ostdeutsche Handwerksfirmen verteilt, weil sie kreditwürdig waren aus dem Westen und man selber als Blöd-Ossi hätte mal auf die Idee kommen sollen, so ein Haus zu kaufen, da hätten einen die Banken ausgelacht. Ne? Und das sind wirklich so diese Jahre, Mitte der 90er Jahre hier in Ostdeutschland, wo wirklich hundertfach Millionäre aus dem alten Westen gemacht wurden. Ne? Und da nicht mitspielen zu können, weil man diese, ja, weil man einfach kein Geld hatte, noch nicht mal Kreditwürdigkeit hatte in den Augen der Banken, ne? Weil man kein westdeutsches Unternehmen war oder kein westdeutscher Privatmann mit so und so viel Eigenkapital. Das schmerzt immer noch, wenn man heute durch die Straßen von Weimar geht und die ganzen renovierten Häuser da sieht und weiß, wer sich damit eine goldene Nase verdient hat. Ne? Deshalb sind die schlechtesten Geschäfte eigentlich immer Geschäfte, die man nicht gemacht hat. Ne? glaube ich, weil selbst aus dem schlechten Geschäft habe ich bis jetzt immer was gelernt und es hat mich vor weiteren Niederlagen bewahrt, bin ich mir ganz sicher.
Das war sehr weise, Mike.
Ja. Ja, was ist denn mit deinen schlechten Geschäften?
Boah, keine Ahnung. Also ich denke da halt, bei sowas denke ich da einfach an das Kaufen von Magic-Karten. Ich glaube, das ist immer eine schlechte Idee. Ja, das ist, es ist mittlerweile ja wirklich ein richtiges Asset bei mir geworden. Vom monetären Umfang. Also eins der besten Geschäfte, muss ich sagen, war damals, als ich mein Auto gekauft habe, wo ich gedacht habe, das ist jetzt ein richtig, richtig schlechtes Geschäft, weil mir ist ja mein BMW damals verstorben. Okay. Mitten in voller Fahrt auf der Autobahn hat er sich gedacht, das war's.
Was, das Vierer-Coupé, was ich noch kenne, oder?
Nee, das ist das, was ich gekauft habe.
Das ist das, was du dann gekauft hast?
Genau, ich hatte vorher einen Einser. So, und der, ach, okay. der ist mir bei ziemlich genau 250.000 Kilometern verreckt. Und dann habe ich den während Corona gekauft, weil es ging halt nicht anders. Und selbst jetzt 100.000 Kilometer mehr drauf auf der Uhr und ein paar Jahre mehr, kriegst du den immer noch nicht günstiger.
Krass.
Also es ist wirklich der perfekte Zeitpunkt gewesen, weil Autos jetzt einfach irgendwie richtig, richtig teuer geworden sind seit 2019. Also da muss ich sagen, Glück gehabt.
Man wirklich Glück haben, also ein Auto als Invest, also ein Gebrauchsauto als Invest, ne? Wir reden jetzt nicht hier von irgendwelchen Oldtimern oder so. Da kann man sicherlich, wenn man Ahnung hat, auch viel investieren und Geld, aber...
Es ist trotzdem immer, ist ja das eine der größten oder der schlimmsten Positionen für Vermögensbildung überhaupt, irgendeine Karre sich da hinstellen.
Geld verbrennen.
Das ist einfach Geld verbrennen. Ne? Ich meine, alleine das Ding instand halten kostet ja tausende Euro im Jahr, so. Also, kommt ja noch hinzu. Für das Geld könntest du schon fast eine Bahncard 100 kaufen. Das ist ja auch Realität, aber mit der Bahncard 100
kommst du nicht hoch zur Niederburg, ne?
Da kommst du nicht hoch zur Niederburg, so ist das.
Hey, das stimmt schon, ja, verstehe ich. Und wie würdest du die geschäftliche Entscheidung beurteilen, zu Funk zu gehen, zum jetzigen Zeitpunkt?
Es ist auf jeden Fall eine gewisse Stabilität da und wenn man das jetzt mal aus Geschäftsführerperspektive betrachten oder aus Kapitalistensicht betrachten muss. Es geht ja am Ende darum, dass man seine eigene Lebenszeit vom Cashflow abkoppelt. Ja? Du bist ja immer ein Sklave dieses Systems, solange du selber x Zeit für x Moneten reinlegen musst. Es hat sich noch nicht so richtig, also es ist jetzt noch nicht der Durchbruch, weil ich immer noch überdurchschnittlich viel arbeiten muss. Weil es ist ja, also du wirst jetzt auch nicht mit Geld beworfen. Ne? Also es ist in einem sinnvoll abrechenbaren, reasonable Umfang. Ja. Deswegen ist es halt wirklich schwer, da jetzt, sich groß finanziell dadurch vorzutun. Und wir leben nun dummerweise auch zu einem Zeitpunkt, wo es einfach zu wenig Leute gibt, fähige Leute gibt auf dem Markt, die man einstellen kann. Also ich habe jetzt gerade jeden Tag Bewerbungsgespräche und es ist schrecklich. Es ist wirklich schockierend, wer sich da so bewirbt. Also von Leuten, wo der Lebenslauf okay klingt und die dann völlig unvorbereitet in diesem Gespräch drin sitzen, wo du denkst, kannst du dir bitte noch weniger Mühe geben? Ne? Also dass du merkst, die wissen noch nicht mal, was dein Produkt ist, was sie dann produzieren sollen. Die noch nicht mal Fragen haben.
Also keine Fragen haben beim Vorstellungsgespräch, ist es absolute No-Go. Ne?
Absolut. Also das ist wirklich, also ich weiß nicht, was los ist, Mike. Also
was war denn die coolste Frage, die du mal gekriegt hast beim Vorstellungsgespräch als Arbeitgeber?
Kann ich nicht beantworten. Ich habe noch nie coole Fragen bekommen.
Echt?
Noch nie.
Okay. Also ich stelle immer eine ganz für mich logische Frage, die aber den Arbeitgeber immer total verdutzt zurücklässt. Ne? Ich frage einfach immer, na, worauf kommt es Ihnen denn bei mir an, damit ich das hier ein bisschen einschätzen kann, wie das so für mich gelaufen ist, welche Chancen ich habe.
Siehst du, daher wärst du schon angestellt.
Kommt es Ihnen denn an? Ne? Und das ist scheint eine Frage zu sein, auf die ganz viele Leute überhaupt nicht kommen in einem Einstellungsgespräch, weil man erntet da regelmäßig verdutzte Reaktionen vom Arbeitgeberseite. Ich glaube, das ist auch eine der größten Gefahren für unsere deutsche Wirtschaft, die man gerade sieht, ne? Das merken wir ja auch mit unserem Burgerladen in Erfurt und so weiter, einfach gute Leute zu finden. Ne? Dieses in Anführungsstrichen überhaupt nicht wertend gemeint Menschenmaterial gute Mitarbeiter zu finden, die man wirklich als Kapital pflegen und weiterentwickeln kann und so weiter, das ist völliger Horror und mittlerweile der limitierendste Faktor für Unternehmen, um voranzukommen.
Ja. Ne? Ich könnte, Mike, wirklich sehr viel Geld verdienen, aber ich kann es nicht, weil ich die Leute nicht habe. Und der Punkt ist, die Leute werden erstens gut bezahlt und zweitens hätten die ja dann auch Aufstiegschancen, wenn wir das hier weiterentwickeln könnten. Aber sie sind einfach nicht da. Ich weiß nicht, wo sie sind.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ich hätte ja die Möglichkeit, auch mehr Produktion durchzuführen und neue Kanäle zu eröffnen. Weißt, ich hab ein komplettes, neues, ausgearbeitetes, vorbereitetes Kanalkonzept liegen, in das ich schon ein paar tausend Euro gesteckt habe, das ich nicht starten kann, weil mir einfach zwei Leute im Team fehlen, die das übernehmen können.
Du, mir geht's genauso. Ich bin mit meinem ganzen Unternehmen, ich habe eine riesen Kiste voll super geiler Ideen und habe niemanden, dem ich das an die Jacke kleben kann.
Ja.
Ne? Und das ist, das ist schon wirklich krass, weil, also im Leben von in Anführungsstrichen Jugendlichen und Junggebliebenen, ne, gibt es jetzt so eine kommode, urbane Wohlfühlphase, in der man mit nicht viel Geld in einer WG ein geiles Leben führen kann und gar nicht so sehr motiviert ist, irgendwie beruflich voranzukommen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, was viele, so sag ich mal, so zwischen 20 und Ende 20 jetzt als Problematik in den Arbeitsmarkt hineinwerfen, dass eben diese Motivation, okay, jetzt muss ich mal Gas geben, um voranzukommen, ich will was lernen, um vielleicht für mich später, kann ja durchaus sein, dass jemand für dich mal 10 Jahre arbeitet, hat da wahnsinnig was gelernt und zieht dann sein eigenes Ding auf. Ne? Das ist ja eigentlich auch überhaupt kein Problem. Aber Bill Gates hat ja, was weiß ich, Tech-Leute jahrelang so ausgebildet.
Das ist ja der Punkt. Man kann ja auch aus solchen Unternehmungen dann Joint Ventures machen, mit denen, die da zusammen quasi diese Sache entwickelt haben oder whatever. So, das sind ja alles Dinge und Möglichkeiten. Und die Möglichkeit von einem Medienproduktionsunternehmen an diesem Standort hier ist, die rollen dir den Teppich aus. Du musst nur drüber laufen, aber ich finde niemanden, der mitmacht. Das ist zum Kotzen. Und beispielsweise für von Thieling, ne, ich suche seit 3 Jahren nach einem fucking Vertriebler, der Bock hat, rauszufahren auf diese Veranstaltung. Du findest niemanden mehr, der sein scheiß Büro verlassen will.
Nö, weil du kannst dein Geld viel, viel einfacher mit irgendwelchen Laber-Meetings, die überhaupt nichts bringen, in irgendwelchen Firmen, die noch nicht mal selber wissen, was sie machen, und in 5 Jahren wieder geschlossen sind und dann kann ich wieder bei dem nächsten Unternehmen anheuern. Also ich habe ganz oft festgestellt, wenn man auch mal auf der Seite sitzt, wo man Leute einstellt, dass es für manche Arbeitnehmer fast ein Schreckensszenario ist, gefordert zu werden und Perspektiven zu haben und irgendwie einen Plan haben zu müssen über die 2000 Euro netto, die sie am Ende des Monats haben wollen, hinaus und da irgendwelche Fragen und Motivationen oder Pläne zu haben.
Ja. Ne?
Das ist ist wirklich ein großes Problem.
Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich habe mir immer eingebildet, dass es viel bringt, wenn man sagt, hier, mir geht es um Langfristigkeit, mir geht es darum, gemeinsam zu wachsen und Sachen zu entwickeln. Das ist ein Fehler, das darfst du nicht machen.
Nee.
Das ist mir jetzt mehrfach aufgefallen, dass das vermutlich der Punkt ist, wo die Leute dann sagen, boah, nee, also wenn ich nicht in 2 Wochen hier wieder raus sein kann, dann könnt ihr mich mal. Aber mir bringt das nichts. Ich brauch keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin, die nach 2 Monaten sagt, so, ich gehe jetzt wieder woanders hin, weil ich habe jetzt wieder irgendwie andere Interessen, das bringt gar nichts. So, du musst dich über Monate aneinander gewöhnen, einarbeiten, den Flow irgendwie miteinander finden. Und das ist wirklich, was mich echt grübeln lässt. Und lasse ich jetzt mal kurz den FDPler raus quasi. Ich glaube, der Staat macht es den Menschen auch zu einfach, in Eierschaukel-Bequemlichkeitsjobs zu kommen, weil sie einfach so viel Beamtenapparat haben und öffentlichen Dienst und da ja niemand sozusagen auf Leistung gefordert wird. So, das ist ein riesiger Wasserkopf, den wir uns leisten, und in einer Zeit, wo es einfach wenig Menschen am Arbeitsmarkt gibt und alle darum konkurrieren, ist natürlich das Einfache und gut Bezahlte, was der Staat an Positionen offeriert, der easy Weg. Ne? Also ich sehe das beispielsweise bei mir in der Klasse, dass einfach die Menge an Leuten, die beispielsweise Polizisten geworden sind, Lehrer geworden sind, Verwaltungsbeamte geworden sind, enorm hoch ist. Also alles, das könnte vielleicht auch so ein Ostthema sein, weil es hier weniger Chancen gibt, keine Ahnung. Aber ich meine, ich sitze im Osten mit meiner Firma. Man kann sich nicht darüber beschweren, dass es nicht Möglichkeiten gäbe, woanders zu arbeiten. Die Quote von Leuten, die direkt vom Staat bezahlt werden, ist extrem hoch. Jetzt kann man natürlich sagen, dass auch ich vom Staat bezahlt werde, indirekt. Auch, da gebe ich recht, aber ich würde den selben Bums ja auch, was weiß ich, für RTL machen, wenn die sich für Kultur interessieren würden. So, ja.
Da würdest du für mich als Aktionär arbeiten, ja.
Du hast RTL-Aktien?
Also das Geld, wofür ich mir eigentlich einen neuen Fernseher gekauft hätte oder so, dafür habe ich mir RTL-Aktien gekauft, ja. Ist auf jeden Fall das bessere Geschäft. Man muss ja den Quatsch nicht gucken, aber gibt genug Idioten, die sich das angucken. Ich kann das nicht ganz unkommentiert stehen lassen, weil es ist natürlich auch...
Du ja auch vom Staat bezahlt wirst.
Teilweise, ja, natürlich. Aber du musst halt auch sehen, dass in einem halbwegs funktionierenden Staatswesen, wie in einem, in dem wir uns ja noch bewegen, ne? Also jetzt, wenn man von Gebietskörperschaften redet, ne? Von Kommunen, Ländern oder Bund und so weiter, ist natürlich gibt es diese Beamten, die da eher, wo man manchmal Leute sieht und denkt, boah, also dir mal 2-3 Wochen in einer Kanzlei in der freien Wirtschaft oder so, würde ich dir auch mal gönnen. Aber hinter jedem so jemanden steht auch jemand, der das wirklich ernst nimmt und einen guten Job macht. Ne? Also ich habe mein Bild von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst sehr, sehr differenziert in den Jahren, in denen ich jetzt in Ministerien unterwegs bin, weil da gibt es auch wahnsinnig engagierte und talentierte Leute, die richtig also was drauf haben und wo ich eine Menge, Menge lernen kann. Das muss ich auch sagen.
Also die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ich will jetzt überhaupt nicht bestreiten, dass es die auch gibt, aber ich würde eher sagen, die Quote ist 1:3. Und die Leute, die sich wirklich einen Arsch aufreißen, müssen dann ja sozusagen für die anderen das mitmachen. Und deswegen sind die auch alle sehr unglücklich.
Ich kenne auch unglückliche Leute da, klar. Aber ich hab jetzt nicht so einen Einblick, dass ich sagen kann, okay, es gibt eine Quote. Also könnte ich jetzt keine Quote bilden. Ganz, ganz so einfach ist es nicht. Und das ist ja gerade das, was mir in Anführungsstrichen ein bisschen Sorgen bereitet, dass dieses Klischee des öffentlich Angestellten und des Beamtentums, dass das ja auch 1:1 jetzt in die freie Wirtschaft eingesickert ist. Ne? Das ist ja gerade das Problem, worüber wir reden, dass dort Leute auch mit so einer landläufigen Einstellung aufschlagen. Ne? Also ich habe Bekannte, wenn die im Homeoffice sehen, die sitzen in Laberrunden, wo ich mich frage, worüber redet ihr da eigentlich? Was ist da jetzt rausgekommen für 2 Stunden Arbeitszeit? Haben jetzt hier 10 Leute gesessen und es ist quasi gar nichts an greifbarem Ergebnis jetzt da irgendwie, noch nicht mal, dass es kein Ergebnis gibt, ist in dem Zusammenhang ein Ergebnis gewesen. Ne? Einfach nur diese selbstreferenzielle Beschäftigung und dieses um sich selber drehen, das ist ja auch schon 100 Mal in irgendwelchen TikTok-Videos persifliert worden, diese Meeting-Kultur, Druckerpatrone ist alle, lass mal schnell ein Meeting dazu einberufen hier bei Zoom. Das gibt mir ziemlich zu denken, ne? Und dass die Leute auch mit so einer Erwartungshaltung in ihrem Berufsleben jetzt starten, ne?
Ja, also, keine Verantwortung zu übernehmen, wenn ich das jetzt verstehe, was du gemeint hast bezüglich des Druckerpatronen.
Ja, klar, und die Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, die nach vorne preschen wollen, die sind mittlerweile, glaube ich, eher so weit, so den Einzelkämpfer zu machen.
Ja.
Die machen dann lieber ihr eigenes Ding.
Ja.
So wie du ja auch. Und das ist die Definition von Wachstumsschmerz, was du jetzt gerade irgendwie hast, ne? An dem Punkt steht dann irgendwann jeder da, der sagt, ey, hätte ich das vielleicht ein Zehntel kleiner, würde es ganz alleine machen, hätte ich weniger Stress und am Ende wahrscheinlich genauso viel Geld raus.
Ja, safe, auf jeden Fall.
Nee, also, ich meine nur, also dieser Gedanke ist ganz oft nicht am Ende der Überlegung, aber so eine Richtung, in denen dann Unternehmer überlegen.
Ne? Das ist schlicht und ergreifend der Punkt. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache das quasi so, wie ich es vorher gemacht habe, nur ich und noch ein bisschen drumherum. Ein
bisschen eingekauften Sachverstand und...
Ja, und verdiene, also habe am Ende netto dasselbe raus.
So. Ja.
Man muss es so sagen, ne? Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit den Fingern schnipse und dann bin ich Millionär. Das ist ja trotzdem ein ganz normales Arbeitsverhältnis, bei dem ich ja extrem viel Zeit investiere und am Ende in Summe mehr Geld rauskriege, als würde ich normal arbeiten gehen. Aber ich arbeite ja auch 100 bis 120 Stunden die Woche. So, es ist also.
Ja, natürlich, klar. Also ein Stundenlohn, das runterrechnen, das rückt dann einiges in Perspektive.
Ne? Exakt. Ich habe das für das letzte Jahr mal ausgerechnet und war dann etwas konsterniert, muss ich sagen.
6,50 Mark.
Naja, so nicht, aber ich sollte lieber für irgendjemanden als Cutter arbeiten, als selber Cutter anstellen. Das ist...
Das ist auch in der Musikbranche. In der Musikbranche gibt es tonnenweise Bands, die sich am Ende der Tournee wundern, wie viel Geld ihr Gitarre-Tech verdient hat, wenn sie die Rechnung bezahlen müssen und wenn sie auf ihr eigenes Einkommen gucken, wo sie sich dann eingestehen müssen, okay, ich hatte zwar wahrscheinlich mehr Spaß, aber mehr Geld habe ich da jetzt am Ende hier nicht, ne? Obwohl ich eigentlich der Star sein sollte. Also das ist in ganz vielen Branchen so.
Das ist ja beim Festival produzieren ist das ja genauso, ne? Da fließen ja irrsinnige Summen rein, aber da fließen ja auch irrsinnige Summen wieder raus. Und am Ende bist du froh, wenn es auf Null rauskommt und du ein bisschen Spaß hattest. Und so ein Konzept funktioniert erst dann. Also sagen wir mal, du hast da vielleicht, gehen wir jetzt mal davon aus, wie es in jedem normalen Betrieb ja auch ist, du hast eher eine prozentuale Quote, von der du sprichst. So, und wenn du ein Festival hast, wie es Sternklang beispielsweise, wenn du da eine Gewinnquote von 2, 3, 4% hast, dann ist das natürlich höchst überschaubar, wenn du so wenig Leute zu Gast hast wie das Sternklang. Und wenn du dann halt was hast von der Größe von einem Summer Breeze, dann macht das langsam Sinn, das alles zu machen. Ja, das heißt, du arbeitest einfach Jahre, Jahrzehnte deines Lebens hin, dass das Prozentuale, was ja nicht mehr wird, eher weniger, weil ja die Auflagen immer höher werden etc., dass das dann irgendwann genug ist, dass es für die Zeit davor bezahlt. Also du gehst eigentlich auch nur eine Wette ein, dass das irgendwann skaliert. Und bei wie vielen Leuten funktioniert das? Und währenddessen, und das ist, deswegen würde ich die Lanze gerne nochmal für Unternehmertum brechen an der Stelle, du schaffst ja durch diese Wette auf deine eigene Zukunft auf dem Weg dahin sehr viele Arbeitsplätze und sehr viele Menschen, die dieses Geld dann, die auch gutes Geld verdienen, während du selbst das komplette Risiko trägst. Also wenn wir jetzt von richtigem Unternehmertum und nicht von irgendwelcher Scam-Scheiße sprechen oder irgendwelchen Unternehmen, die 3 Jahre existieren, während sie irgendwelche EU- und Deutschland-Fördermittel abgreifen, nur um die Fördermittel abzugreifen und dann wieder das nächste Konzept zu gründen, gibt es ja auch genug. Und du hast dann diese Wette auf die Zukunft und dann geht dann bei einigen die Wette auf und dann sind sie plötzlich reich, weil diese prozentuale Marge dann sich dann auszahlt und dann sind plötzlich alle stinkig, weil sie sagen, es kann ja nicht sein, der verdient ja unendlich viel Geld.
Ja.
Ja, aber dass du diese vielen Jahre diese Wette da laufen hast und eben 1% von einer geringen Summe nichts ist und 1% von einer exorbitanten Summe dann plötzlich mal was Großes ist, aber du ja trotzdem 90% an andere und an irgendwelche Mittelsleute ausgibst währenddessen, also du quasi Reichtum für andere mitschaffst, das sieht ja dann immer keiner. Das ist hier der Unternehmer Selbsthilfetreff heute, hä?
Klar, aber bei so einem Festival kann man natürlich auch auf die Idee kommen, sich dann einfach mal seine Rechnung anzugucken und zu schauen, was da am meisten zu Buche schlägt. Keine Ahnung, wenn du da...
Künstler, es sind die verschissenen Künstler, diese geldgierigen... räudigen Kunstmenschen, die das nur für Geld machen, die sind das Problem.
Ganz genau. Und dieser umgedrehte Gedanke, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Dixi-Rechnung für 25.000 Euro hättest, ne? Und denkst, boah, Alter, was für ein Brocken. Vermiete dir doch die Dixis beim nächsten Mal einfach selber. Und genauso kommen Künstler auf die Idee, na Moment mal, also wenn Künstler hier bei Festivals den größten Batzen abgeben, dann, verstehe ich nicht, warum Festivals selber noch nicht auf die Idee gekommen sind, da als Künstler aufzutreten. Also das ist ein unternehmerisch ganz normaler Gedanke. Also Brauereien machen das ja seit Jahrhunderten so. Die verkaufen ja nicht nur Bier, die verkaufen ja mittlerweile Kneipeneinrichtungen, Getränkewagen, was weiß ich, und diesen ganzen Scheiß drumherum, an dem man verdienen kann. Das wird immer weiter diversifiziert und es werden immer Klar. mehr Assets dort reingebracht, mit denen man noch Geld mitverdienen kann. Warum du nicht als Künstler bei deinem eigenen Festival für eine exorbitante Gage auftrittst, verstehe ich nicht.
Na, weil ich es dann von einer Tasche in die andere stecken würde, Mike, das macht ja gar keinen Sinn.
Na, gegenüber deinem Geschäftspartner schon.
Da!
Nein, ihr habt natürlich ein tolles Verhältnis miteinander, aber jetzt einfach nur, um diese Strukturen mal klar zu machen, ne? Das ist ganz, ganz normales unternehmerisches Denken. Ich schaue mir die Rechnung an und schaue, wofür ich das meiste Geld ausgebe und dann verkaufe ich mir das halt selber.
Ne? Klar, das funktioniert aber nur dann, wenn du sozusagen eine Struktur, also jetzt bezogen auf ein Festival, macht es natürlich erst dann Sinn, wenn du Lager hast, wo dann das alles reinkommt. An Material, was du zubuchen müsstest. Und das ist ja schon wieder eine Skalierung des Aufwands und des Risikos, die erst ab einer gewissen Größe überhaupt Sinn macht. Weil ja das alles auch Geld kostet. So, du musst Lager bauen, du musst das unterhalten, du musst das ganze Material einkaufen. Das teure beispielsweise an Bauzäunen sind nicht die Bauzäune, sondern Bauzäune hin und her zu fahren. Ja, also das Verschicken von Bauzäunen ist die Katastrophe. Diese ganze Logistik-Thematik, natürlich kannst du das dann verleihen, aber am Ende des Tages bist du dann kein Veranstalter mehr, sondern du bist ein Materialverleih. So, und das, dann müsstest du halt einen zusätzlichen Business-Strang eröffnen und dazu brauchst du wieder Leute.
Ja, natürlich, klar.
Und ne? Also ist ja nicht so, dass diese Gedanken nicht existieren und es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir nicht schon mal ein Gelände angeguckt hätte und nicht schon mal überlegt hätte, was es kosten würde, da eine Halle hinzustellen und solche Geschichten. Spoiler, zu viel.
So. Ja, das glaube ich.
Ja, und es ist jetzt auch nicht so, also du kannst beispielsweise in Querfurt auch nicht einfach eine scheiß Halle nehmen und da Zeug reinlegen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das, was drin ist, dann plötzlich weg ist, existiert auch.
Existiert, ja, durchaus, ja.
So, also das sind schon alles Überlegungen, die man auch tätigen könnte, wenn man Leute hätte, die mit einem arbeiten wollen. Oder man muss es ja sagen, für einen arbeiten wollen. Das klingt immer so ein bisschen von oben herab. Aber am Ende des Tages ist es ja so. Ich würde gerne mehr Leuten einen Job geben, weil ich sehr viel Arbeit zu tun hätte. Aber ich finde einfach nicht die Leute, die genau diese Arbeit machen wollen. Weil einiges an dieser Arbeit heißt halt auch zupacken, draußen sein. So. Und das, ja.
Naja, verstehe ich. I feel you. One-Man-Army ist schon eigentlich auch gar nicht so schlecht manchmal.
Nee, aber also wie gesagt, deswegen möchte ich an der Stelle nochmal Shoutout an Ali. Super Typ. Freue ich mich sehr, dass wir zusammenarbeiten.
Ja, total super Typ.
Auch was von meinem hart angespartem Geld überweisen darf.
Ja gut, er leistet ja auch tolle Arbeit dafür.
Absolut. Ne? Also so ja. Ein paar mehr Alis, das wäre fantastisch.
Ja, ja, schwierig. Schwierig mit dem Klon, soweit sind wir noch nicht. Eine Mammutmaus wurde jetzt irgendwie gezüchtet. Ne?
Mit so Mammuthaar, ne?
Ja, die sah das echt niedlich putzig. Aus, muss ich schon sagen. Wobei das halt auch echt schon so eine Horrorvision ist, so ein bisschen, ne? Stell dir mal vor, da wird dann irgendwann ein Mammutkalb von einer Elefantin geboren, also quasi ein Elefant mit roten Haaren oder so.
Naja, bei roten Haaren hast du mich. Das Beste.
Ach so? Ist das
ja,
so?
Ja, klar. Ja, natürlich, da hast du mich immer. Also, ne? Also Elefant nur mit roten Haaren gekauft. So. Ich investiere.
Ja, ja. Nee, da ist schon krass. Also ich bin da ein bisschen skeptisch.
Ich glaube, die arbeiten auch daran, einen Säbelzahntiger zu klonen. Das wäre irgendwie ein bisschen problematischer, finde ich. Gegen Mammuts spricht überhaupt nichts. Und so lange sind die ja auch noch gar nicht ausgestorben.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber also der nordamerikanische Smilodon, ne? Also hier diese europäische Variante, die ist ja schon länger weg von Säbelzahn. Weil ich das neulich in einem Kinderbuch meines Sohnes richtig gelernt habe. Aber ja, ich habe da, also ich finde immer diese Sensationsgeilheit auf solche, das sind ja so eher so Freaks of Nature, ne, irgendwie so diese Sachen, das lenkt immer ein bisschen ab von der Schönheit der Natur, die wir schon haben, ne? Also den
du
Leuten
meinst,
muss,
die wir noch haben?
Die wir noch haben, ja. Den Leuten muss doch mal bewusst sein, dass das größte Tier, das je gelebt hat, im Moment noch auf unserer Erde rumschwimmt.
Das kannst du halt selten angucken.
Schwerer, schwerer als jeder Dinosaurier, der je gelebt hat und so weiter. Und warum tut sich so eine Sensationslust nicht darauf erstrecken? Oder guck dir mal eine Giraffe an. Also wird es eine Giraffe heute nicht geben? Hättest du eine Giraffe als Fossil irgendwo aufgebaut, das wäre eine totale Sensation. Heute im Zoo, da laufen die Kinder popelnd und gelangweilt da dran vorbei. Ist halt eine Giraffe irgendwie, ne? Schon schlimm genug, dass sie in den Zoo gehen müssen. Aber das
also komm,
ich halt
komm
nicht.
Jetzt reg dich jetzt mal nicht so künstlich auf. Es ist ein kuscheliger Elefant. Also jetzt, das ist einfach was, das ist einfach krass. Es ist ein Elefant, nur in kuschelig. Also jetzt übertreib's mal nicht. Überspann ja mal nicht den
Meinst
Boden.
Du, es wird von der Plüschtierindustrie gefördert? Diese Forschungsvorhaben.
Oh, meinst du, das sind Geschäftsinteressen dahinter?
Also ganz im Ernst, wäre ich bei der Firma Steif von der Abteilung Strategisches Investment, ich hätte mir das schon lange gesichert. Auf jeden Fall, also das sind ja
Jurassic Park-ähnliche Ausformungen, die das ja annimmt.
Absolut. Hast du noch irgendwas, bevor ich dir meinen Kundenservice an den Kopf werfe?
Was heißt denn Kundenservice? Du hast eine Hausaufgabe und ich finde, dass dieser kapitalistische Ansatz, den wir heute für das Gespräch hatten, passt ganz hervorragend zu dieser Hausaufgabe.
Ach, okay. Soll ich also mit meiner Hausaufgabe anfangen?
Naja, also der Punkt ist ja jetzt, wir haben uns schon wieder ein bisschen verschwatzt und wir haben Gott sei Dank meines Erachtens, ich habe gleich einen Physiotherapie-Termin, weil ich habe meine Schulter kaputt gemacht, wir haben eigentlich nur Zeit für eins davon. Was gut ist, weil dann kommen wir wieder in den Rhythmus.
Okay, nee, dann muss ich meinen Kundenservice machen, weil den habe ich das letzte Mal schon aufgeschoben und...
Schade. Schade.
Das schade.
Das hätte diesem kapitalistischen...
Ist ein bisschen schade, weil ich habe auch echt eine coole Hausaufgabe für dich gehabt, aber die gibt es dann halt beim nächsten Mal, okay?
Na gut, ich habe ja schon meinen Kundenservice-Kunden gefunden.
Wir müssen mal, gerade was die Hausaufgaben angeht, vielleicht sollten wir da das auch als Ansporn und Extraleistung für das Referat vorgeben, dass wir das in der Zeit von 5 bis 10 Minuten pressen sollten, das jeweilige Thema. Weil da sind wir ein bisschen zu ausladend geworden. Also wirklich klassische Kurzvortragslänge. Und dass die Leistung auch darin besteht, in der Komprimierung des Themas.
Aha.
Ja?
Findest du?
Also jetzt nicht bei meinem nächsten Vortrag, da habe ich die Prämisse noch nicht gehabt. weiß ich nicht, wie lange das dauern wird, aber dann in Zukunft zum Beispiel. Nur als Vorschlag, was hältst du denn davon?
Naja, du weißt, was ich davon halte, mich kurz zu fassen.
Ja, das weiß ich, ja, ja, ist klar. Aber du sollst dich ja nicht kurz fassen, du sollst nur an deiner Prägnanz arbeiten.
Ich finde, dass das Spannende daran ist ja, dass in die Tiefe gehen und überraschende Verbindung herausarbeiten.
Dann muss man das eben noch mehr fokussieren.
Vielleicht ist ja die Frage eher, ob das vom Umfang so viel ist, dass man nicht Kundenservice und Hausaufgabe gleichzeitig machen kann. Also ob das vielleicht zu viel für eine Folge ist. Ob man nicht eher switchen sollte.
Wie meinst du das, nur eins pro Folge? Weiß ich nicht.
Also auch doof.
Auch irgendwie doof, ja.
Auch doof.
Ja. Aber du...
Dann, wobei, ich meine, man kann ja auch nach der Prämisse einfach die Aufgaben stellen. Ne? Wenn ich jetzt sage, Swing Revolte, ist es natürlich eine Geschichte, die erzählt werden muss. Wenn ich jetzt sage, erklär mir den Aufbau von einem Kaliber 28, dann geht es, glaube ich, schneller.
Ja.
Klingt aber sehr viel langweiliger. Buh.
Nee, du, das klingt, als ob du völlig... d'accord bist mit meinem Vorschlag, ist dir aber beim nächsten Mal scheißegal sein wird.
Ja, ist ja jetzt also, abhängig von deiner Aufgabenstellung.
Du kannst ja jetzt nichts Logisches dagegen sagen, ne? weil das ist ja absolut zielführend, der Vorschlag, aber hast natürlich trotzdem keine Lust, dich da zu limitieren, das verstehe ich auch.
Moment, ich finde es nicht zielführend, weil die Frage ist ja, was ist sowohl dein als auch mein Ziel. Mein Ziel war eigentlich, eine spannende, überraschende Erkenntnis daraus zu formen. Also, dass man als Zuhörer gebannt an dem Empfangsgerät hängt und sich denkt, wow, das habe ich noch nie so erfahren.
Ja, aber es ist natürlich dann nicht mehr der Rahmen einer Hausaufgabe, ne? Weil eine Hausaufgabe in der Schule, da vergeudet der Lehrer ja auch nicht seine 45 Minuten, um da die Hausaufgabe abzufragen.
Die Frage ist ja aber, ob deine Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist, dieselbe Vorstellung ist, die unsere Zuhörer haben zu dem, was richtig und was falsch
das
ist.
Das weiß ich natürlich nicht. Einfach sollen sie es uns doch einfach mitteilen.
Ja, genau. Sollen sie es einfach mal jetzt in die Kommentare schreiben und beim nächsten Mal werden wir uns hoffentlich daran erinnern, dass wir sie gefragt haben,
wie sie auch finden. Auch auf die Gefahr, dass das Feedback ist, spart euch das ganze Gesülze, macht einfach nur eine Hausaufgabe und Service und wir sind zufrieden.
So ein bisschen, ne? Habe ich ja die Befürchtung, dass das tatsächlich
ja,
so ist.
Ja, die Befürchtung habe ich auch ein bisschen. Egal, ich erzähle dir jetzt was zu meinem Kunden. Der Grund, warum ich den dann heute unbedingt durchdrücken will, ist, weil du dich erstens drüber freuen wirst, weil es wieder um einen Sportskameraden geht.
Oh Gott!
Zweitens, weil wir ja gerade in Trondheim die nordischen Skiweltmeisterschaften haben. Ne? Und mir brennt schon ganz lange auf der Seele, was über meinen Kindheitshelden Matti Enzio Nykänen zu erzählen. Hast du von dem schon mal gehört?
Also, Mike, ich wusste noch nicht mal, dass es überhaupt gerade irgendwelche Meisterschaften in irgendwas gibt. So.
Andreas Wellinger, ein Deutscher, hat zum Beispiel Silber von der Normalschanze gewonnen beim Skispringen jetzt. Also,
einer Normalschanze.
Von der Normalschanze, ja.
Es gibt da noch eine Normalschanze?
Es gibt da noch eine Großschanze, die ist größer. Die hat einen anderen. Vielleicht lasse ich dich mal was über Schanzendesigns erklären, was ein kritischer Punkt ist, was ein Jurypunkt ist, was ein Konstruktionspunkt einer Schanze ist. Anlauflänge, egal. Nee,
ja, und da merkst du schon, warum dieses Konzept von Hausaufgabe mir irgendwie nicht so richtig gefallen
ja, soll. Sein. Also, Matti Nykänen, ne? Also am 17. Juli 1963 in Jyväskylä in Mittelfinnland geboren. Das ist die siebtgrößte Stadt in Finnland, 140.000 Einwohner. So 270 Kilometer nördlich von Helsinki. Hatte eine ältere Schwester, Tuija. Heißt die, also mein Finnisch ist ein bisschen eingerostet. Der Vater war, also ganz normale Verhältnisse, ne? Vater wurde gesagt, war ein Kraftfahrer, auch gewalttätig, nicht so eine ganz schöne Kindheit gewesen. Matti war ein eher unruhiges Kind, war schlecht in der Schule. Aus heutiger Sicht hat er wahrscheinlich an schweren ADHS gelitten. wenn man die Schilderungen so sieht. Machte aber mit 9 Jahren dann schon seine ersten Sprungversuche auf einer Skisprungschanze. Und da hat sein erster Trainer Matti Bulli hat da schon sein außergewöhnliches Talent erkannt. Ne? Also der war auf der Schanze, ist da runtergesprungen und da hat jeder, der ein bisschen Ahnung hat, sofort gesagt, Moment mal, wer ist das?
Ne? Hat er das auf einer Normalschanze gemacht oder gibt es kleine Schanzen?
Nein, da gibt es Kinderschanzen. Also die trainieren sich dann so von unten hoch, die Kinder. Ne? Also ich glaube, da gibt es dann durchaus Schanzen, die so 8 Meter haben und das geht dann hoch bis der neueste Entwicklung im Skispringen. Irgendwelche Leute, die da 290 Meter springen oder so. Ne? egal. Aber da muss man sich dann wirklich hochtrainieren. Ne? Also deshalb als kleines Kind angefangen. Hat als 14-Jähriger, also die Schule dann schon komplett vernachlässigt, das hat ihn überhaupt nicht interessiert und hat als 14-Jähriger schon so ungefähr 60 Trainingssprünge am Tag gemacht. Ne? Am Tag, ja. Also ist da schon im Leistungssport angekommen gewesen. Ne? Es ging wirklich ganz, ganz schnell, weil dieses unfassbare Talent, was der da offenbart hat, einfach nur getriggert werden musste. Ne? War 1981 schon Juniorenweltmeister, 1982 Weltmeister am Holmenkollen in Oslo, was wirklich heiliger Grund ist fürs Skispringen. Da wurde das Skispringen sozusagen erfunden am Holmenkollen in Oslo. 1982/83 hat er schon die Vierschanzentournee und den Gesamtweltcup gewonnen. 1984 dann olympisches Gold in Sarajevo von der Großschanze und da hat er mit 20 Jahren schon alles gewonnen gehabt, was man überhaupt irgendwie gewinnen kann. Hat dann Skiflug-Weltrekorde schon aufgestellt.
Das klingt irgendwie nach einem Lebenslauf, der zwangsläufig in Depressionen und Alkoholismus führt.
Ich glaube, da werden wir auch noch angelangen. Ja, jeder, der schon mal von Matti Nykänen gehört hat, für den wird das keine Überraschung sein.
Ja, oder von Finnen allgemein.
Von Finnen, ja. Ja. Finnen haben manchmal so einen dunklen Hang, also eine der höchsten Selbstmordraten, aber auch laut Glücksindex eines der glücklichsten Völker der Welt. Ne? Das scheint ganz nah beieinander zu liegen. Ja,
weil sich die unglücklich sind, halt umbringen. So, ja, das war vielleicht ein bisschen düster.
Ja. Also, ne, Skiflug-Weltrekorde 1984, Skiflug-Weltmeister 1985. Also, es folgen 8 Weltmeistertitel, 4-mal olympisches Gold, 4-mal Gesamtweltcup, 2-mal Vierschanzentournee gewonnen. Allein bei Olympia in Calgary 1988, 3-mal Gold gewonnen. Da musst du dir vorstellen, da saß der kleine Mike vorm Fernseher und hat den ultra abgefeiert, diesen kleinen blonden Finn, der da sich mit meinem Helden aus der DDR, Jens Weißflog, gebattelt hat und wirklich legendäre Duelle geliefert hat, also die beiden besten Skispringer ihrer Zeit.
Ist dieser Zusammenhang deswegen da, weil Skisprung in der DDR auch besonders gefeiert wurde? Also war das auch war das einfach ein Sport, der in der DDR-Sozialisation irgendwie eine größere
ja,
Rolle
ja, ne, gespielt hat? Ja, die DDR war ein kleines Land. Ne? Skisprung ist ja ein sehr, sehr spektakulärer Sport und zwei der Zentren in Deutschland, die sind natürlich dort am Fichtelberg, da im Erzgebirge Oberwiesenthal da unten und in Oberhof hier in Thüringen, ne, und in diesem kleinen Land DDR waren das natürlich Schwergewichte, die ja für die internationale Reputation der DDR, die ja auf sportlichem Sektor ganz groß Gas gegeben haben, die waren ja eine sportliche Weltmacht, ne? Also zwischen Sowjetunion und USA war die DDR die einzige, die da dazwischen gepasst hatten, oftmals auch drüber stand, natürlich auch mit staatlichen Dopingprogrammen und so weiter, aber die USA haben ja jetzt nicht da mitgehalten, weil sie das bessere System sind, ne? Die hatten auch eine leistungsfähige Pharmaindustrie. Aber egal, einfach diese internationale Reputation, ne, das war für die DDR ganz wichtig und deshalb war Skispringen auch als ein sehr, sehr spektakulärer und populärer Sport im Winter, ne, die Formel 1 des Winters hat man es immer genannt, deshalb wurde da auch großes Augenmerk draufgelegt und wenn man dann natürlich einen Athleten hat wie Jens Weißflug, der wahrscheinlich, Experten sagen, der kompletteste Skispringer, den es je gab, dann gibt man da natürlich Gas, auch propagandamäßig. Und das verfängt natürlich beim kleinen Mike, der da vor dem Fernseher sitzt. Und da muss man auch ehrlich sagen, bei solchen Sportveranstaltungen war auch in 80er Jahren, war Deutschland schon irgendwie eins immer, ne? Also wenn da ein Westdeutscher gewonnen hat, hat man sich auch gefreut und die Westdeutschen haben sich auch gefreut, wenn da ein Ostdeutscher gewonnen hat, weil es halt irgendwie ein Deutscher war. Ne? Also an dieses Gefühl von meiner Oma oder auch bei mir selber kann ich mich schon irgendwie dran erinnern. Ne? Auch wenn die westdeutsche Fußballnationalmannschaft gewonnen hat, hat man sich auch gefreut und damit gefiebert. Also war einfach so. Na egal, auf jeden Fall bleibt festzuhalten, Martin Nykänen, alles gewonnen, was geht. Legendäre Duelle mit Jens Weißflug zusammen. Und da kommen wir aber jetzt dann schon so langsam auf die Schattenseite dieses Erfolges, weil wir befinden uns da Ende der 80er Jahre. Und die finnische Gesellschaft, die ist für den Ruhm von eines einzelnen Menschen, so eine Prominenz, wie dieser Junge dort gehabt hat, überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Also Finnland oder Helsinki oder Jyväskylä, Tampere, Oulu, das ist nicht Los Angeles oder New York oder irgendwas, sondern es ist eine Gesellschaft, die auf so einem Boulevardruhm, auf so eine Popularität von einem einzelnen Menschen überhaupt nicht vorbereitet ist. Ne? Und diese Unbekümmertheit von dem Matti Nykänen, die fällt da sozusagen auf eisigen Boden. Ne? Du musst dir mal vorstellen, der hat nicht mal einen PR-Berater oder einen Manager gehabt zu der Zeit. Ne? Er ist der berühmteste lebende Finne. Also jeder weltweit ein wahnsinnig populärer Sportler, aber in Finnland noch viel, viel mehr, ne? weil er an Ruhm erntet, was es vorher nie irgendwie gegeben hat. Das fällt ihm halt wahnsinnig auf die Füße. Ne? Er ist völlig unbekümmert und diese Unbekümmertheit, die zieht halt auch in sein Leben ein. Ne? Also Schlägereien, Alkoholexzesse, sogar innerhalb der finnischen Mannschaft hat er besoffen immer mal randaliert und irgendwelche Teamkollegen verprügelt. Eigentlich wird er als schüchtern, verlässlich und zuvorkommend von vielen Leuten beschrieben.
Aber wenn der Dämon Alkohol Einzug aber hält.
Einzug hält. Ne? Also es ist überliefert, dass er auch schon mit 14 Jahren Alkoholmissbrauch betrieben hat. Ne? Was da, also Alkoholmissbrauch ein ganz großes Problem in Finnland innergesellschaftlich insgesamt. Ne? Und wie gesagt, dieser junge Matti Nykänen, da wird der Boulevardpresse zum Fraß vorgeworfen. Ne? Also in Echtzeit wird er aus seinem Leben berichtet, jeder Absturz. Aber im Moment liefert immer noch Titel, ne? Und auch legendäre Interviews. Also es gibt zum Beispiel ein Interview, da wird er irgendwie gefragt, ja, stimmt das so mit Ihrem Lebenswandel und an was denken Sie jetzt, wenn Sie vor so einem wichtigen Sprung da wieder einen ganz großen Titel bedeuten könnte, jetzt nach oben zur Schanze gehen, was denken Sie da?
An die Flasche Schnaps danach.
Nö, da war seine Antwort, ja, ich denke an Pussys wie immer, but let's jump first. Ne? War so seine Antwort irgendwie. Und dann ist er da halt runtergesprungen, hat irgendwie einen Titel geholt und ist dann ab in die Stripbar oder sonst wohin irgendwie. Ne? Das war natürlich, also er hat als Leistungssportler natürlich auch Schmerzen gehabt, ne, hat Einsamkeit gehabt, war diese Isolation, die mit dem Ruhm kam, ganz viel Langeweile, dass viele rumfahren, auf Tournee sein, ne, was man als Musiker ja auch nachvollziehen kann, hat ja ganz viel mit Langeweile zu tun. Skispringermäßig, so staturmäßig, musst du dir vorstellen, 1,77 Meter, 54 Kilo, ne. Und er geht dann langsam sozusagen skisprungmäßig den Berg runter. Ne? Beendet 1991 seine Karriere. 92 versucht er nochmal ein Comeback. Da reist er auf eigene Kosten nach Sapporo in Japan, also auch ein Skisprung-Mekka auf der Nordinsel, um sich da vorzubereiten. Versucht sich nochmal für das finnische Nationalteam zu qualifizieren, aber das bleibt vergebens. Ne? Also musst du dir vorstellen, da hat er alles auf eine Karte gesetzt in der Schule, hat er nicht Gas gegeben, hat nichts gelernt, außer der beste Skispringer seiner Zeit zu sein, kann der nichts. Ne? Geht dann durch seine Berühmtheit, kriegt er auch so zweifelhafte Angebote, auf die er dann eingeht, ne? Ist dann als Sänger und Entertainer unterwegs, spielt in Erotikfilmen mit, sogar oh, als Stripper und Kellner in irgendwelchen Nachtclubs.
Oh,
ist er dann unterwegs. Man muss sagen, gerade seine Gesangskarriere, also er gibt umjubelte Konzerte, die ersten Platten verkaufen sich mega gut, also das gibt ihm durchaus Geld. Mhm. Ne? Also, aber...
Also er konnte wohl auch singen, oder wie?
Naja, also ich sag mal so für so Ballermann-Style. Ne? Ah, okay. Also jetzt nicht das ganz große Talent. Auch privat zieht sich die Unbeständigkeit durch. Also er war 6-mal mit 5 verschiedenen Frauen verheiratet. Mit Tina Hassinen, mit Pia Hyninen, mit Sari Banala, mit Mervi Dabbola, mit Pia Peasant war seine letzte Frau seit 2014. Dieser trotzdem Prominenzerfolg mit der Sängerei und Entertainment und so weiter, das füllt natürlich nicht die Leere in ihm drin. Ne? Also da säuft weiter, ist komplett auf dem Holzweg und also dann geht's halt richtig los. Ne? Im August 2004 hat er 3,5 Promille Intus und streitet sich mit einem Kumpel beim Fingerhakeln irgendwie auf einer finnischen Skihütte und sticht dem dann im Streit nieder. Ne? Wird zu 26 Monaten Haft verurteilt, wie gesagt, tonnenvoll. Ne? Nach 13 Monaten wird das auf Bewährung ausgesetzt, dann ist er frei. Etwas mehr als 100 Stunden später schlägt er seine Frau mit irgendeinem stumpfen Gegenstand auf den Kopf, kommt wieder in Untersuchungshaft. Im März 2006 wird er nochmal zu Monaten im Gefängnis verurteilt, weil er wieder seine Frau misshandelt hat.
Alter.
Schnittwunden irgendwie zugefügt Scheiße. Hat. Also kriegt er 16 Monate Haft. Das war am 29. Februar 2002. Seine Kinder wenden sich von ihm ab. Also ja, was wo er sehr, sehr drunter gelitten hat, dass er seine Enkel auch nicht mehr wiedersehen kann. Ne? Also die Klatschpresse und die Gesellschaft.
Er liefert.
Ne? Es geht immer weiter. Also die finnische Gesellschaft, die konsumieren sein Leben. Ne?
Sein Untergang vor allem.
Ja, der nächste
Der Rise Absturz. And Fall. Der Rise ja. and Fall. Das, die Menschen lieben das, diesen Aufstieg, diese Aufstiegsgeschichten und dann aber auch diesen Niedergang der Leute zu verfolgen. Das ist crazy.
Es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Und 2003 veröffentlicht er seine Autobiografie, die heißt Grüße aus der Hölle. ist dann nochmal und ist ein großer Erfolg. Das Buch ist da auch in ganz Europa Promotour unterwegs damit. 2004.
Das war mal gerade nicht im Knast.
Nee. 2004 erleidet er einen Herzinfarkt, trinkt trotzdem weiter. Sein unfassbares Talent demonstriert er trotzdem immer noch. Also wird 2008, 2011 nochmal Seniorenweltmeister im Skispringen. Ne? Macht er einfach so mit, weil er, wie gesagt, das Einzige ist, was er wirklich richtig gut kann. Ab dem Sommer 2014 ist er relativ stabil und lebt glücklich mit seiner Ehefrau Pia zusammen.
Aber mal eine blöde Frage nebenbei. Ja. Kann man damit richtig Geld verdienen? Viel Geld verdienen? Weil ich meine, ne, so Sport an und für sich, das ist natürlich immer prestigeträchtig. Aber das bringt ja in den wenigsten Fällen wirklich viel Geld ein.
In den, ich glaube, zur heutigen Zeit, also wie zum Beispiel dieser überragende japanische Skispringer in den letzten Jahren, Hiroyu Kobayashi. Also dem hat zum Beispiel Red Bull für diesen Weltrekordversuch in Island eine eigene Schanze gebaut, wo er da fast 300 Meter gesprungen ist, nur für diesen einen Versuch. Also solche Projekte und Sponsorengelder, also da kommt man heute schon an ordentlich Geld ran und ich würde sagen...
Mit Sponsoren,
also dass da die Weltspitze im Skispringen schon in den oberen 10-20% der Sportler sind, was sie verdienen können. Wobei wir da überhaupt noch nicht vom Level Golf, Tennis, Fußball und so weiter reden, um Gottes Willen. Ne, aber ich sag mal, wie ein guter, wie ein Weltklasse-Handballspieler oder ein Weltklasse-Volleyballer oder so, ist es da durchaus möglich.
Okay, also war auch reich.
Also Matti Nykänen zu der Zeit war nicht reich. Nee, zu der Zeit gab es da überhaupt noch nichts zu verlieren. Also es gibt da wirklich erschütternde Sachen. Ne? Da hat seine Goldmedaillen verkauft. Ne? Das finnische Nationalmuseum hat wenigstens die Olympia-Goldmedaillen gekauft, ne? Weil das ja ein nationales Heiligtum ist. Skispringen in Finnland, ne? Also der Nationalsport. Die haben das da wenigstens ausgekauft. Und wie gesagt, dieser Downfall von diesem Jungen wird wirklich konsumiert und gnadenlos durch die Yellow Press da irgendwie gezogen. Ja, ab Sommer 2014 ist er aber relativ stabil in seinem Privatleben. Dann ein paar Jahre später wird bekannt, dass bei ihm Diabetes diagnostiziert wurde. Und am 4. Februar ist er dann in Jutseno mit 55 Jahren an einer Lungenentzündung und Bauchspeicheldrüsenentzündung gestorben. Ne? Und hat natürlich ein Staatsbegräbnis gekriegt. Ne? Also eine der schillerndsten und bekanntesten Figuren, also wahrscheinlich der bekannteste Finne, den es überhaupt gibt. Und bei diesem Begräbnis wirklich Szene wie in einem Film, ne? Also kleine Kapelle irgendwo im verschneiten Finnland. Bei der Trauerfeier, Trauerfeier ist so im Gange irgendwie, Tür geht auf und sein größter Konkurrent Jens Weißflug steht dort. Ne? Mitten in der finnischen Pampa hat er sich zu diesem Begräbnis durchgeschlagen, um ihm da die letzte Ehre zu erweisen. Und das ist in der finnischen Presse natürlich nochmal unfassbar abgegangen. Ne? Diese Ehrerbietung von seinem ehemaligen großen Konkurrenten, und da wird natürlich noch mehr Schmalz draus gesponnen und so weiter. Also selbst in solchen großen Momenten, ne, selbst das wird dann irgendwie dafür ausgeschlachtet. Ne? Also so ein Zitat, was ich ganz treffend fand, war, sich kopfschüttelnd um Matti Nykänen Sorgen zu machen, war eine Regung, die alle Finnen vereinte. Ne?
Ja, na klar, also gerade wenn das so ein Nationalheld ist und man sich denkt, oh verdammt, hiermit, da hängt sozusagen auch die Seele Finnlands irgendwie dann dran.
Absolut, und, also eine totale Projektionsfläche, ne, sozusagen ein sportgewordener Harald Junke, ne, mit dem man das vielleicht hier so in Deutschland vergleichen kann, ne, so jemand, der die Sünden für einen begeht zum Entertainment und sich trotzdem immer wieder aufrappelt.
Hatte, ne? Saß Harald Junke wegen irgendwas im Knast?
Das weiß ich nicht, nee, das glaube ich nicht. Also das will ich ihm jetzt nicht nachsagen, aber diese Alkoholexzesse und immer wieder Abstürze und Konzertabsagen und hier wieder mit einem blauen Auge in der Bildzeitung auf Seite 1 und so weiter, ne? Oder das war schon auch unappetitlich, wie die Boulevardpresse da umgegangen ist. Ich glaube, jede Nation hat vielleicht ein oder zwei oder drei solche Figuren, auf die sich immer so kapriziert wird. Ne? In einem Nachruf stand auch zu Matti Nykänen, dein Glück und deine Trauer waren auch immer Eigentum von allen. Ne? Hm. Also so dieses Gefühl hat man bei ihm, dass er halt nie wirklich sich selbst gehört hat. Ne? Hm. Da war immer dieser kleine blonde Junge, der dieses Talent hatte und eine Nation stolz gemacht hat und wurde dann halt immer irgendwie, ja, also wie gesagt, bei diesen Gewaltexzessen, die er da am Alkohol begangen hat, das ist natürlich nicht besonders sympathisch, aber ansonsten ist es schon zu seiner Sportlerzeit ein großer Held von mir gewesen. Und ein schönes Zitat von Matti Nykänen, was er nicht gebracht hat, weil er blöd ist, sondern weil er witzig ist. Damit möchte ich das beenden. Also auf die Frage... Wie denn die Chancen aussehen, dass er den Titel irgendwie gewinnt, da hat er gesagt, die Chancen dafür stehen 60-50.
Ja,
Hat bis jetzt jeder, dem ich erzählt habe, gelacht, außer dir.
Magst du mir den noch erklären oder da ein Downer zum Schluss? Aber wer weit fliegt, der muss auch irgendwann landen.
So ist das. Das ist natürlich eine Ausleitung auf öffentlich-rechtlichem Niveau. Da hast du nochmal abgeliefert jetzt hier.
Weißt du, ich passe mich dem System ja immer weiter an. Ne? Ja, ich passe mich klar. Immer weiter an, das ist...
Ja.
Danke, Mike. Danke,
Matti Nykänen. Ich bin mir sicher, ein paar Hörer haben auch eine Träne im Knopfloch gehabt.
Ich finde das wirklich interessant, weil ich habe von diesem Menschen noch nie gehört und das, obwohl ja da auch noch dieser boulevardeske Teil dazu kommt. So was ja, also zumindest, aber ich, es könnte wirklich so ein paar Jahre vor meiner Zeit gewesen sein, wo ich sowas mitbekommen haben könnte durch RTL exklusiv.
Ja, also ich glaube, wenn du dieses sportliche Titantum nicht mitbekommen hast, dann sind dann diese Exzess- und Absturzmeldungen dann später auch an dir vorbei geflossen, weil der Name einem einfach nichts gesagt hat. Ne?
Das kann auch sein, ne? dass man schon dieses, also dass man diesen Unterschied zwischen den verschiedenen Meldungen irgendwie realisieren muss. Das kann sein, ja.
Ja. Ja gut,
Dankeschön,
dann wünsche ich dir ganz viel Entspannung bei deiner Physiotherapie, die du jetzt hast.
Das wird sehr schmerzhaft. Ich habe irgendwie mir in der Schulter irgendwas beim Gewichte bewegen. Ich habe mich nicht genug aufgewärmt, sagt man es, wie es ist, und irgendwas habe ich versaut.
Du, jenseits der 30 kannst du dir so eine Art von Geschmeidigkeit nicht mehr leisten.
Ganz so klar ist es tatsächlich nicht. Also es ist überhaupt nicht klar, was es ist. Die Sportmedizinerin sagt das, Physiotherapeut sagt das. Ich habe nochmal eine ganz andere Theorie. Ich glaube, meine über Jahre ausgeprägte Haltung am Arbeitsplatz hat dazu geführt, dass ich einfach eine falsche Haltung habe und das natürlich beim in die Bewegung mit schweren Gewichten reingehen, dass das einfach nicht gut ist. So. Und dass das dazu geführt hat, dass ich da jetzt irgendwie, naja. Also Haltung bewahren, Mike, Haltung bewahren.
Haltung bewahren, auch beim Gewichtheben, ja, auch wenn es schwere Gewichte sind. Na dann.
Ich werde nächste Woche keinen Sportler featuren.
Sehr gut.
Und ich bin sehr gespannt auf deine letzte ausufernde Hausaufgabe, die du uns dann nächste Woche präsentierst.
Ja, mal schauen, wie ausufern. Alles klar. Gut, mach's gut.
Tschüss.
Ciao. But let's jump first.